Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
Es geht nicht nur um die Frage, mit welcher Energie wir unsere Wohnungen heizen, mit welchem Verkehrsmittel wir in den Urlaub fahren oder welche Getreidesorte wir auf unseren Feldern anbauen. Wenn wir den Klimawandel eindämmen wollen, bedarf es eines einschneidenden Kulturwandels hin zu einer Kultur der Nachhaltigkeit. Die Vereinten Nationen haben diese ökonomischen, sozialen und politischen Transformationsprozesse in 70 Nachhaltigkeitsziele übersetzt, die internationale Handlungsmaßstäbe für alle gesellschaftlichen Bereiche setzen sollen. 2015 sind sie als Agenda für 2030 formuliert worden. Zur Gestaltung dieses Transformationsprozesses ist auch die Kultur aufgerufen, und zwar in einem doppelten Sinne. Unser Ziel sollte nicht nur eine nachhaltige Kultur, sondern auch eine Kultur der Nachhaltigkeit sein, hat die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth formuliert. Darüber wollen wir sprechen, genau hier beim Green Culture Festival in Potsdam. Zu der Diskussion begrüße ich Sie sehr herzlich hier in der Pflanzenhalle des Orangerie-Schlosses. Und auf dem Podium begrüße ich die Industriedesignerin Friederike Kintscher-Schmidt, Antje Monshausen von Brot für die Welt, den Forstwirt und BUND-Mitbegründer Hubert Weiger und Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Kulturkoordinator von Deutschlandradio. Antje Monshausen, mit Ihnen möchte ich beginnen. Sie sind Leiterin des Referats für Wirtschaft und Nachhaltigkeit bei Brot für die Welt und haben viele Jahre die Arbeitsstelle Tourismus Watch geleitet. Schaffen Sie unser Verständnis für den Horizont dieser Transformation, die ich da sehr allgemein mit dem Blick der Vereinten Nationen in den Raum gestellt habe. Was hat Nachhaltigkeit mit Ernährung und mit Gesundheit zu tun?
Naja, um einmal das Portfolio aufzumachen, den Status der Welt zu beschreiben, wie es letztes Jahr auch die Vereinten Nationen zu der Halbzeitbilanz dieser Agenda 2030 gemacht haben, müssen wir leider konstatieren, dass jeder 10. Mensch auf der Erde hungert, chronisch hungert, jeder 5. in Subsahara-Afrika und dass 2,3 Milliarden Menschen, ist ein Viertel der Weltbevölkerung, keinen ausreichenden Zugang zu einem ausgewogenen Ernährung hat, das heißt genügend Gemüse, Obst, Milch, Eiweiße. Gleichzeitig ist die Situation die, dass wir ungefähr genauso viele Menschen, nämlich 2 Milliarden haben, die übergewichtig sind. Wenn wir darauf schauen, ich wurde ein bisschen um Zahlen vorher auch gebeten, also alle geernteten Pflanzen der Welt liefern das 2,5-fache dessen, was der Mensch für die Ernährung auf dem kompletten Planeten braucht. Und wenn wir uns Getreiden angucken, dann ist weniger als die Hälfte, 47%, gehen tatsächlich in die menschliche Ernährung. Die Mehrheit geht in Agrartreibstoffe, in Futtermittel oder wird verschwendet durch Verarbeitungsverluste. Das heißt, wenn wir uns diese Zahlen angucken, sehen wir sehr, sehr deutlich, dass wir es nicht mit einem Mangel an Nahrungsmitteln zu tun haben, sondern Mangel an Verteilungsgerechtigkeit. Die einen hungern, die anderen haben zu viel. Deswegen ist es so wichtig, und das ist, glaube ich, das Thema, was uns heute auch beschäftigt, dass wir an die Ursachen rangehen, nicht nur an die Symptome. Weil an die Symptome ist man rangegangen, indem man immer stärker, immer mehr Lebensmittel produziert hat. Das hat aber den Hunger nicht reduziert, sondern der ist gestiegen. Und deswegen müssen wir an die Symptome dran. Und das bedeutet, dass wir Fragen der Ungleichheit in den Blick nehmen, Fragen wie Klima und Konflikte, die eben große Hungertreiber sind. Und dass wir auch die Krisenfestigkeit als Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung, für ein nachhaltiges Leben in den Blick nehmen. Und das bedeutet in der Konsequenz eine Transformation unserer Ernährungssysteme, sowohl was den Anbau der Ernährung angeht, was die Verteilung der Ernährung angeht, wofür wir Lebensmittel nutzen und eben auch, was die unterschiedliche, also was unseren Konsum quasi angeht. Und das ist am Ende auch eine kulturelle Frage.
Vielen Dank. Da haben Sie uns schon ein ganzes Bündel von Stichworten beschert, die wir mitführen werden oder es zumindest versuchen werden in der nächsten Stunde. Friederike Kittischer-Schmidt, Sie sind Industriedesignerin und Vizepräsidentin des Verbands Deutscher Industriedesigner. Auch an Sie erstmal die Frage von außen. Inwiefern ist denn Nachhaltigkeit von Produkten nicht nur eine Frage der Umstände, unter denen man sie herstellt oder der Materialien, die man aussucht, sondern auch des Designs?
Also da vielleicht sofort, das Design macht oder hat einen extremen Einfluss darauf, welche Materialien wir überhaupt benutzen und wie die Geräte nachher hergestellt werden. Also man kann das Design gar nicht von Material und Herstellung trennen. Das vielleicht zum Ausgangspunkt. Wir sind als Designer diejenigen, die auf der einen Seite, auf der Konsumentenseite natürlich den Konsumenten beeinflussen können, wie ein Gerät genutzt wird, wann ein Gerät genutzt wird, warum er überhaupt dieses Gerät gebraucht oder brauchen würde. Das heißt, da grenze ich natürlich sofort an den Konsum an. Wir unterstützen damit natürlich auf der einen Seite Konsum. Das ist aber genau die Schnittstelle, die wir auf der anderen Seite bedienen. Als Industriedesigner arbeiten wir natürlich für eine Wirtschaft, die wir auch versuchen in Deutschland zu halten. Wir alle wollen, dass wir Wirtschaft in Deutschland halten, als Arbeitgeber hier agieren können, damit auch Nachhaltigkeit bestimmen können, weil wir unter Kontrolle haben, wie Produkte gestaltet werden und auch produziert wird. Also sprich, wir arbeiten auch für die Produzenten. Und das heißt, wir sind auf der einen Seite für nachhaltige Produktmuster zuständig und Produktionsmuster, aber wir sind eben auch für nachhaltiges und bewussten Konsum zuständig, indem wir Endnutzern oder Nutzern von Produkten an die Hand geben, wie sie die Geräte besser nutzen können oder welche Geräte sie überhaupt benutzen können. Ich glaube, das beantwortet so grob Ihre Frage.
Ja, vielen Dank. Hubert Weiger, Sie sind Forstwirt oder zumindest war das mal der Ausgangspunkt, von dem Sie angefangen haben, sind BUND-Gründungsmitglied und Nachhaltigkeitsexperte. Sie haben gemeinsam mit Olaf Zimmermann und dem Kulturrat eine Art von, sagen wir mal, Bündelung von Impulsen unternommen und sie in einem Buch gebündelt, das ein bisschen auch den Anstoß für unsere Debatte hier heute gibt. Ohne Kultur keine Nachhaltigkeit heißt das und ist ein Versuch, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen durchzubuchstabieren und herunterzubrechen. Wenn Sie jetzt zurückblicken, wann war Ihnen in Ihrer Beschäftigung mit Nachhaltigkeit, einem Thema, das zunächst mal ja sehr eindeutig auch aus der Natur, aus der Forstwirtschaft kam, klar, dass es um eine viel grundsätzlichere Veränderung der Kultur gehen würde?
Also klar geworden ist mir das nicht zuletzt dadurch, dass die Nachhaltigkeitsdebatte, die wir ja seit Jahrzehnten auch gerade in Deutschland führen, relativ geringe Wirkungen hat. Und dass der Schlüsselbegriff der Nachhaltigkeit zunehmend für alles und für jedes verwendet wird. Es ist alles nachhaltig. Und dass wir uns in immer kritischeren Situationen befinden. Stichwort, die Krisen nehmen zu, ne? Ich selbst komme, wie man ja unschwer hört, aus südlicheren Gefilden, also aus einem Bundesland, das jetzt mit einem Jahrhunderthochwasser singulären Ausmaßes konfrontiert ist. Es ist tatsächlich ein Hochwasser, das größer ist in vielen Regionen als das maximal bisher zu erwartende Hochwasser in 100 Jahren. Es ist also für viele Regionen und Menschen in der Tat eine Katastrophe. Und damit wird klar, dass Stichwort die Klimakrise, in der wir uns befinden, sehr real ist. Sie ist vorhanden und sie wird nicht abnehmen. Und wir haben gleichzeitig die Biodiversitätskrise, wir haben gehört. Wir haben aber auch ganz andere Krisen noch, die uns Menschen unmittelbar betreffen, die Hunger- und die Armutskrise. Und die Beschäftigung mit der Frage, warum ist es so, dass die Nachhaltigkeit, die ja versucht, auch in ihren einzelnen Zielen genau zu der Lösung der Probleme zu kommen, dass die sich so schwer tut, ist nicht nur mir, sondern auch anderen wie Olaf Zimmermann und vielen anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern klar geworden. Es gibt einen Grundkonstruktionsfehler der Nachhaltigkeitsdebatte bei uns, nämlich den, dass die Nachhaltigkeitsdebatte bisher so geführt wird, dass damit die Ziele der Ökologie, die Ziele im Sozialen und die Ziele der Wirtschaft zusammengeführt werden sollen, dass das Ganze sehr harmonisch wird. Und das ist eben nicht so. Und das aber, wenn wir die Menschen erreichen wollen, brauchen wir die kulturelle Dimension. Ohne die werden wir das nicht schaffen. Und ich habe das in meiner jahrzehntelange Naturschutzpraxis erfahren, Nur dann, wenn es gelingt, die Menschen für etwas zu begeistern, für positive Veränderungen oder auch für den Schutz ihrer eigenen Heimat. Und das hat alles sehr viel mit Emotionen zu tun, mit Erinnerungen an die Heimat, an die Vielfalt, an die Schönheit, an Gerüche, auch an kulturelle Prozesse. Nur dann, wenn es gelingt, die Menschen dafür zu erreichen, haben überhaupt eine Chance, in diesem gesamten Machtkonstellation Entscheidendes zu bewegen. Und deswegen ja das Bewusstsein, dass die kulturelle Dimension die zentrale Dimension ist. Denn Nachhaltigkeit heißt, wir müssen alles nicht auf den Prüfstand stellen, sondern verändern, und zwar positiv, und zwar so, dass die Menschen keine Angst haben, sondern dass sie es als Chance für sich und erst recht für kommende Generationen begreifen und damit auch sich dafür motivieren. Und deswegen ist die kulturelle Dimension so eine entscheidende Dimension, dass tatsächlich wir zu einer gelebten Nachhaltigkeit in allen zentralen Bereichen unseres Lebens kommen.
Vielen Dank. Olaf Zimmermann, Sie sind Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, des Dachverbandes der Kulturverbände, der Bundeskulturverbände in Deutschland, also bildende Künstler, Medien, aber keine Naturschutzverbände. Wann wurde Ihnen klar, dass es eine Aufgabe für den Deutschen Kulturrat sein könnte, untergehakt mit jemandem wie Hubert Waiger in diesem Feld aktiv zu werden?
Naja, eigentlich ist mir das persönlich verhältnismäßig früh klar geworden. Ich habe gerade heute Morgen noch mal in meinem Bücherschrank gewühlt. Ich schmeiße nämlich überhaupt keine Bücher weg und deswegen habe ich auch noch die Bücher aus meiner Jugendzeit. Und da ist mir dieses Buch, Die Grenzen des Wachstums, in die Hände gefallen. Das habe ich mir irgendwann Mitte der 70er Jahre gekauft gehabt. Und seitdem ist dieses Thema Wachstum und wann ist es eigentlich zu viel für unseren Planeten? Wann verlieren wir die Gerechtigkeit, die Sie eben auch angesprochen haben, immer ein zentrales Thema gewesen. Wie ich dieses Buch gekauft habe, Mitte der 70er Jahre, da hatten wir knapp 3 Milliarden Einwohner auf der Erde. Jetzt haben wir schon mehr als 8 Milliarden Einwohner. Das heißt, also auch da hat sich unglaubliche letztendlich Entwicklung gemacht. Und die haben das damals alles schon vorausgesagt. Also letztendlich wissen wir spätestens seit dieser Zeit, wissen wir, wo es hingeht und wissen wir eigentlich auch, was wir tun müssen. Wir müssen gerechter verteilen, wir müssen mit dem, was wir haben, verantwortungsvoller letztendlich auch umgehen. Aber Hubert Waiger hat es gesagt, alleine das Wissen darum scheint ja nicht dazu zu führen, dass wir das auch machen. Ja? Und ich glaube schon, dass es deshalb für den Kulturbereich eine ganz wichtige Aufgabe ist, bei diesem Machen zu unterstützen. Deswegen finde ich super, dass es jetzt dieses Festival hier gibt. Ich finde überhaupt, dass der Kulturbereich sich viel stärker in diese Verantwortung hineinbegeben muss. Ich hatte das Glück, mit Hubert Waiger jemand im Naturschutzbereich zu treffen, der offen gewesen ist und wo wir sofort also gesagt haben, wir wollen das zusammen machen, auch wie wir dieses Buch Ohne Kultur keine Nachhaltigkeit gemacht haben, war das ja erstmal ein Experiment, was man also überhaupt machen kann. Und da haben wir uns ja die 17 Nachhaltigkeitsziele vorgenommen. Ja, so ganz spannend. In keinem dieser 17 Nachhaltigkeitsziele kommt Kultur vor. Also das heißt, es sind die 17 Nachhaltigkeitsziele sind, zumindest was die Benennung der Kultur angeht, kulturfrei. Ich glaube aber, dass sie eine unglaubliche Bedeutung für uns haben, weil alles bei jedem einzelnen Nachhaltigkeitsziel nur erreicht werden kann, wenn es auch die kulturelle Vorbereitung dafür gibt. Und seitdem arbeiten wir zusammen, nicht nur bei dieser Frage, sondern es gibt auch noch ein paar andere Fragen, wo wir eine Partnerschaft entwickelt haben. Und ich glaube, dass das eine sinnvolle Art und Weise ist, dass wir nicht nur auf den engen Kulturbereich schauen, sondern dass wir uns auch den anderen gesellschaftlichen Bereichen öffnen.
Vielen Dank. Da ist, so nehme ich es zunächst mal auf jeden Fall eine doppelte Blickrichtung, wenn es um Kulturwandel geht. Das eine im Sinne von unsere gesellschaftliche Kultur, die Art und Weise, wie wir leben, und das andere der Kulturbereich im engeren Sinne. Das sollten wir vielleicht auch ruhig uns mal genauer angucken. Ich möchte vorher noch ein bisschen bei dem Nachhaltigkeitsbegriff verbleiben. Da ist irgendwann etwas passiert, das ich zumindest nicht aufmerksam wahrgenommen habe. Da ist dieser Begriff der Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft herausgewachsen zu einem ökologischen Orientierungsbegriff. Und es gab ja auch schon vorher sowas wie soziale Entwicklungsziele für die Welt, also die Förderung von Gesundheit, von Trinkwassererreichbarkeit, von Hilfe zu einer Form von agrarischer Tätigkeit, die sich selber trägt. Und da ist dann irgendetwas zusammengewachsen zu so etwas wie einem globalen Konzept von Nachhaltigkeit mit 17 Unterbereichen. Können Sie uns da helfen, Frau Monshagen, wann diese soziale Dimension und diese ökologische Dimension zusammengefunden haben?
Naja, das Spannende an der Agenda 2030 finde ich ja, wenn man jetzt jenseits dieser 17 Ziele, die quasi ein bisschen technologisch, technokratisch rangehen mit ihren 169 Unterzielen, wenn man davon mal so ein bisschen abstrahiert und auf den Titel guckt, dann ist das die Transformation unserer Welt, Transforming Our World. Also dieses, wir müssen zu einer anderen Form kommen. Und da lässt sich das Ökologische nicht ohne das Soziale rechnen. Insgesamt ist ja die Vorstellung, dass es quasi eine ökologische und eine soziale Sphäre gäbe, die voneinander getrennt und nichts miteinander zu tun hätten, ja ein total altes Denken. In dem Sinne, dass jede ökologische Krise hat auch soziale Auswirkungen. Und unser soziales Handeln ist mit der ökologischen Krise natürlich verankert. Und das ist quasi in dieser Agenda 2030 zusammengekommen, die auch das erste Mal nicht nur die Entwicklungsländer, also den sogenannten globalen Süden, in den Blick nimmt und sagt, naja, da müssen halt Gelder hin und dann müssen da Projekte gemacht werden, sondern sagt, wir sind alle Entwicklungsländer, weil die Form, wie wir uns entwickeln, ist nicht kompatibel mit einer Welt, auf der 8 Milliarden Menschen leben und auf der die planetaren Grenzen eingehalten werden sollen. Und deswegen müssen auch wir uns entwickeln, und zwar entwickeln in Richtung von einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Wirtschaftsweise, Konsumweise, aber auch was unsere politischen Entscheidungen angeht. Und dafür bin ich tatsächlich sehr dankbar, wenn ich den einen Punkt noch machen kann, dass wir ein bisschen raus sind aus diesem, es ist halt das Individuum und da muss jeder Einzelne irgendwie entscheiden. Ja, jeder Einzelne hat eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, aber es müssen auch Rahmenbedingungen da sein, damit eben beispielsweise Lebensmittel nicht im industriellen Maßstab schon vergeudet werden, etc. Also von daher, das wirklich als gesellschaftliche Aufgabe, auch als Politikaufgabe zu verstehen, neben der individuellen Ebene, ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Weiterentwicklung, die sich zum Glück in den letzten Jahren auch vollzogen hat, so wie ich das wahrnehme.
Dankeschön. Frau Künscher-Schmidt, sehen Sie es mir nach, dass ich hier natürlich fragenstellenderweise immer so ein bisschen der Vertreter der alten Welt bin. Stelle mir vor, Sie sind unterwegs in Kreisen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die wirtschaftlich Erfolg haben wollen und auf Wachstum orientiert sind. Die wollen neue Produkte entwickeln, die wollen neue Kunden erreichen, die wollen neue Geschäfte machen. Das ist etwas, was sich mit Nachhaltigkeit zumindest theoretisch im Kopf nicht gut verträgt. Wie gewinnen Sie diese für die Nachhaltigkeitsagenda? Und bitte, Herr Weiger, guckt schon, unterstützen. Guckt Sie schon, dürfen
genau,
auch gerne gleich.
Sie dürfen mich gleich unterstützen. Also ja, vielleicht fange ich mal an mit den berühmten Zielkonflikten, die wir natürlich haben. Wenn wir uns die SDGs angucken, dann haben...
SDGs sind die, also Sie wissen das wahrscheinlich,
Nachhaltigkeits-
in der Pflanzenhalle überwiegend die...
Also wenn wir uns die Nachhaltigkeitsziele angucken, dann wird es relativ schnell deutlich, dass wir immer versuchen, die in diese soziale Nachhaltigkeit einzuordnen, in die ökologische und auch so zwischendurch mal in die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und das funktioniert natürlich nicht. Wir kommen sofort in einen Konflikt, weil die soziale Nachhaltigkeit bedeutet natürlich auch, Arbeitsplätze zu halten. Also ich glaube, da sind wir jetzt in der Gewinnspur, von der Sie gerade gesprochen haben. Auf der anderen Seite fehlt uns auch zum Teil noch das Monitoring überhaupt, viele dieser Nachhaltigkeitsziele zu kontrollieren, dieser 169 Unterziele. Was natürlich schwierig ist, weil dann fehlt mir als Designer natürlich auch ein Argument für manches neu gestaltete Produkt, was es eventuell nicht auf dem Markt geben müsste. Also ich bin da auch ganz ehrlich, nicht alles, was gestaltet wird, brauchen wir. Wir haben vielleicht mittlerweile aber die Chance, dass wir auf Gesetze zurückgreifen können, die durch die Europäische Kommission, durch den Green Deal und auch da eben durch Next Generation EU, das sind alles so Förderprogramme oder Aktionsprogramme, dass wir es geschafft haben, dass wir so ein paar Regeln an die Hand bekommen haben, die auch dann der Endverbraucher auch nutzen kann. Also ich kann die direkt mal sagen, das ist sowas wie das Recht auf Reparatur. Das ist der digitale Produktpass, das ist eine Ökodesign-Richtlinie. Das sind alles Vorgaben, die ja wir dann als Designer einhalten können, aber wir eben auch unseren Produzenten an die Hand geben können. Und dann gibt es eben die Regularien, wo sich dann auch jeder dran halten muss. Das ist dann der Common Ground. Also dann treffe ich, egal auf welchen Auftraggeber, er hat diese Verpflichtung als Grundlage. Er kann sich also dadurch einen Vorteil machen, wenn er es schon jetzt macht, bevor überhaupt die Kontrollen anfangen. Das ist ein Vorteil. Und wir haben natürlich etliche Möglichkeiten, ganz andere Konzepte zu gestalten. Und ich habe jetzt auch sehr viel über Produktgestaltung gesprochen. Wir reden über Systemgestaltung, wir reden über Prozessgestaltung, wo Energie und Ressourcen gespart werden können. Systeme können umgestellt werden, sodass man einfacher Ressourcen sparen kann, einfacher seinen kulturellen Wandel eventuell ändern. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wo wir die Wirtschaft positiv unterstützen können. Und jetzt ist sie ein bisschen gezwungen. Viele sind auch schon Vorreiter und sind da und stellen die passenden Fragen. Die Designer können die Antworten geben. Wir können nachhaltig gestalten. Wir tun das übrigens auch nicht alleine. Es gibt die Ingenieure, die mit uns zusammenarbeiten. Es gibt genügend, die an diesem Netzwerk teilhaben. Aber ich glaube, wir können das. Und wir haben jetzt hoffentlich bald die richtigen Regeln dafür, dass alles wollen.
Sehr gut. Wir sind gespannt. Also ich glaube, dass die Philosophie hinter diesem Umsteuern klar ist und dass das auch, sagen wir mal, Designanforderungen sind, dass sich da neue Märkte, neue Geschäftsmodelle auch ergeben. Aber Hubert Weiger, was kann man denn als stabiles Ziel in einer Vision beschwören, das keine Wirtschaft des Wachstums ist, sondern etwas, was in irgendeiner Form global sich tragen kann?
Ich glaube, da hilft uns wie so oft der Blick in die natürlichen Prozesse, also in die Lebensprozesse. Denn wenn wir uns für Nachhaltigkeit einsetzen, dann geht es ja darum, menschliches Leben, und zwar in Würde, nachhaltig auf diesem Planeten zu ermöglichen. Die Natur braucht keine Nachhaltigkeitsdebatte. Da können wir uns aufführen, wie wir wollen. Ich würde sagen, die Natur wird das überleben, aber der Mensch nicht. Es geht also um den Menschen in der Tat, auch mit seinen Bedürfnissen. Und wie handelt die Natur? Die Natur kennt ja keinen Stillstand. In der Natur wird permanent produziert und konsumiert. Stillstand heißt Tod, aber der Tod in der Natur ist ein Teil eines Prozesses, wo die organische Substanz, die mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser aufgebaut worden ist, wo die wieder in die Natur zurückgeführt wird. Und wie reagiert die Natur auf letztendlich solche Anforderungen? Reife Systeme. Dass reife Systeme kaum mehr ein hohes Maß an organischem Wachstum haben. Sie haben aber ein außerordentlich weiteres Maß an Vielfalt. Das heißt, die Natur wächst in Form von Arten, die sich entwickeln und die dann unterschiedlichste Nischen nutzen. Das bedeutet, das Wachstum in der Natur in reifen Systemen ist ein Wachstum unter Optimierung der Nutzung der organischen Substanz und der Nutzung der Vielfalt. Und übertragen jetzt auf menschliches Wirtschaften heißt es, wir sind ein reifes System als Industrienation. Das ist was anderes als Regionen der Welt, die eben nicht die Situation haben wie wir, in der weitestgehend die Grundbedürfnisse befriedigt sind. Natürlich mit fehlender sozialer Gerechtigkeit, aber grundsätzlich sind diese Grundbedürfnisse bei uns befriedigt. Das heißt, wir müssen dann definieren als Gesellschaft, was soll wachsen, was muss aber schrumpfen. Denn dem Wachstum in der Natur steht immer auch der Abbau entgegen. Das heißt, es gibt eben nicht nur eine Addition, sondern es gibt immer auch ein Zurück. Und die Gesellschaft muss definieren, was muss wachsen. Und da ist letztendlich der Versuch eine Antwort von uns. Es muss wachsen die Vielfalt, die Kreativität. Es muss wachsen der Gesamtsektor des Immateriellen, damit der Gesamtsektor der Kultur, der Bildung. Der muss wachsen. Es müssen die Strukturenvielfalt wieder zunehmen. Das bedeutet im Bereich der Landnutzung, wir brauchen nicht die großen Landbausysteme, sondern wir brauchen kleinere, angepasste Systeme, auch Verarbeitungsstrukturen. Das heißt, Handwerk wird in solchen Systemen, reifen Systemen, eine ganz andere Bedeutung, genauso wie die fließenden Übergänge zwischen kreativen Entwickeln und letztendlich Konsumieren, das wird sehr vielfältiger werden müssen. Das bedeutet, das Lernen von der Natur ist eigentlich ein Versuch, eine Antwort auf diese riesige Frage. Und was eben unser Grundproblem ist, dass bis heute die Volkswirtschaften, auch bei uns, sich nur marginal mit diesen Fragen, wie schaffen wir es, dass reife Volkswirtschaften wegkommen aus diesem Wachstumszwang, in dem wir uns befinden, nach dem Motto, wenn wir nicht wachsen, dann haben wir die Arbeitslosigkeit, dann haben wir die sozialen Konflikte, dann haben wir die Unsicherheit der Finanzierung der Sozialsysteme. Wir müssen uns aus diesen Zwängen befreien, damit wir tatsächlich in ein anderes Gleichgewichtsmodell kommen können.
Vielen Dank. Da sind wir genau an dem Punkt hier in unserer Diskussion über den Kulturwandel zur Nachhaltigkeit auf dem Green Culture Festival in Potsdam. Im Gespräch sind hier in der Pflanzenhalle am Orangerie-Schloss Hubert Weiger, BUND-Gründungsmitglied und Nachhaltigkeitsexperte, den Sie eben gehört haben. Friederike Kintscher-Schmidt, Industriedesignerin und Vizepräsidentin des Verbands Deutscher Industriedesigner. Antje Monshausen, Leiterin des Referats Wirtschaft und Nachhaltigkeit bei Brot für die Welt. Und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Lassen Sie uns wenigstens mal in Klammern auf den Kulturbereich gucken als einen Bereich. Das ist ja auch von der Green Culture Anlaufstelle einer der Aufträge, beratend zur Verfügung zu stehen bei den konkreten Transformationen im Kulturbereich. Da denkt man zunächst mal an Baumaßnahmen, an welche Energieträger, an Gebäudedämmung, an solche Dinge. Wenn wir das mal beiseite stellen, da gehen wir mal davon aus, dass kluge Ingenieure und verantwortliche Direktoren und Intendanten an diesen Fragestellungen arbeiten. Was erwarten Sie, Olaf Zimmermann, noch vom Kulturbereich? Welche Fragen er anpackt?
Na, einmal ist es natürlich schon diese Frage, was der Kulturbereich selber leisten muss. Dafür ist diese Anlaufstelle ja auch als Beratungsstelle jetzt konzipiert worden, um eben auch Kultureinrichtungen zu beraten. Also wie kann man nachhaltiger Kultur machen? Und natürlich wird die energetische Sanierung der Zehntausenden von Kulturgebäuden in Deutschland eine riesige Herausforderung sein. Also, und das wird auch Milliarden kosten. Also das muss man sich also auch mal vorstellen, über welche Größenordnung wir da reden. Da ist die Anlaufstelle, so sympathisch und freundlich ich sie finde, nur der Anfang. Ja, und es muss jetzt die Dimension auch dieses Umbaus letztendlich gesehen werden. Ich glaube aber, dass der Kulturbereich darüber hinaus wirklich noch mehr Aufgaben hat, und zwar die jetzt nicht nur seine eigene Produktionsweise betrifft, sondern seinen eigenen Inhalt betrifft. Also wenn man überhaupt letztendlich ein Gefühl für nachhaltiges Arbeiten entwickeln muss, dann muss es auch irgendetwas sein, was einem Freude macht. Auch etwas sein, was nicht mit Sorgen und Ängsten belastet ist. Es kann vielleicht sogar schön sein. Also wenn man sich, weiß ich nicht, die Vielfalt der Natur anschaut, ne, dann finde ich oder ich bin immer in erster Linie von der Schönheit der Natur überwältigt. Gerade jetzt wunderbar, also das, was für die Bayern im Moment ganz schrecklich ist, es regnet und es ist warm, ist hier für uns Potsdam, Berlin ganz schön, ja, weil es nur ein bisschen geregnet hat und trotzdem warm ist. Und auf einmal, wenn Sie jetzt hier durch den Park gehen, Sanssouci oder durch irgendeinen anderen Wald, Sie werden eine Naturerlebnisse haben können, die man sonst nur ganz selten hat. Ich habe ein unglaubliches Interesse an Schleimpilzen. Das ist, hört sich ein bisschen verrückt an. Schleimpilze sind gar keine Pilze, sondern sind so ein Mittelding zwischen Tier und Pflanze. Ja? Und im Moment sind die überall und die sind unglaublich schön. Unglaublich schön. Das heißt, wenn man sich die anschaut, wenn man da mal eine Lupe nimmt, wenn man sich das mal wirklich sich mit diesem Thema beschäftigt, dann glaube ich, dass man eine ganz andere Beziehung zur Natur und damit auch zur Nachhaltigkeit bekommt. Und die Instrumentarien, dass man das kann, das sind kulturelle Instrumentarien. Und deswegen glaube ich, das ist unsere primäre Aufgabe, letztendlich die Gesellschaft zu öffnen, zum Beispiel das Wunder der Natur zu sehen und daraus eben auch dann ein Gefühl für sich, für jeden Einzelnen abzuleiten. Das lohnt sich, wenn ich das schütze, wenn ich die Vielfalt erhalte. Und das ist keine Last, sondern es ist mir eine Freude.
Szenenapplaus bei den Schlammpilzen.
Schleim.
Schleim, Entschuldigung.
Schleimpilz.
Wenn ich jetzt den Diskurs als einen globalen Diskurs mal versuche in den Blick zu nehmen, dann hat er ja leider etwas Eurozentrisches oder Abendlandzentriertes. Da stehen und sitzen wir ein bisschen wie die weise, greise Gesellschaft und sagen den anders entwickelten Ländern auf der Welt, wie sie es jetzt nicht mehr machen sollen und wie sie es dafür machen sollen. Und wissen das, wie auch die letzten 7 Ratschläge, die wir in diese Richtung gegeben haben in den letzten 500 Jahren, ist natürlich wieder ganz genau. Das findet nicht überall Beifall, weil das, sagen wir mal so, als mentale Gesprächssituation auch nicht besonders erquicklich ist und auch nicht besonders partizipativ und demokratisch. Gleichwohl ahnen wir dunkel, dass wir gar keine andere Chance haben, und überzeugt davon, dass das richtig ist, sind wir auch noch. Was können wir tun? Haben Sie, Frau Monshagen, die Sie mit Brot für die Welt international unterwegs und aktiv sind, viel in Gesprächen sind mit Partnerinnen und Partnern in der Welt, ein paar hilfreiche Sätze für jemanden, der dabei innerlich mit den Augen rollt, wie ich es eben geschildert habe, wie mich?
Also ich würde gerne einen Gedanken aufnehmen, den Herrn Weigert jetzt eben gebracht hatte. Die Frage der saturierten, der weit entwickelten Gesellschaften, die quasi in der Qualität wachsen können, weil in der Quantität wachsen automatisch dazu führt, dass es eben zulasten der Natur und zulasten anderer Menschen geht. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass das, was wir als Armut, als Unterentwicklung bezeichnen, ich will mir dieses Wort überhaupt nicht zu eigen machen, aber ja irgendwoher kommt. Also die koloniale Plantagenwirtschaft beispielsweise in der Karibik, die natürlich das Ökosystem vollkommen zerstört hat, aber auch die Menschen vollkommen zerstört hat, ihre Lebenserwartungen zerstört hat. Und um den Move quasi in den Kulturbereich zu machen, dort sind ja auch Wissenssysteme verloren gegangen. Wissenssysteme, die wir heute bräuchten, um uns besser im Sinne von gerechter zu entwickeln. Und von daher glaube ich, dass diese Situation wirklich auch eine Situation des Verlernens von Praktiken ist. Das Bildungssystem ist gut im Lernen. Ich glaube, die Kultur ist gut darin, auch Verlernensprozesse zu ermöglichen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir die brauchen, und die machen zum Teil ja auch Spaß. Also diese Energie, die wir in die Verdrängung und in die Verleugnung der ökologischen und der Ungerechtigkeitskrise investieren müssen, führt ja dazu, dass wir in einem System lernen. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat das mal als erlernte Unmündigkeit bezeichnet. Also dieses, wir fühlen uns überfordert von einer Situation, bei der wir wissen, einmal auf dem Papier analytisch und zum anderen im Herzen wissen, dass das keine gute Situation ist. Darauf verwenden wir unglaublich viel Energie. Und was uns helfen würde, wäre Selbstwirksamkeit. Vieles, also wenn wir momentan schauen, ich will jetzt nicht die geopolitische Dimension noch eröffnen, aber wir sehen halt auch in Ländern, die wir eben, Länder im globalen Süden, die in diesem Veränderungsprozess durchaus eine Chance sehen, weil das, was uns reich gemacht hat, hat andere arm gemacht. Und diese Situation der Veränderung, in der wir jetzt sind, ist für Menschen auch durchaus mit einer positiven Perspektive verbandelt. Und ich glaube, diese positive Perspektive, diesen Optimismus, den braucht es auch als Motor für diese Transformation, die wir brauchen. Und da hat die Kultur eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen.
Vielen Dank. Hubert Weigert, ich nehme noch mal Ihr Konzept auf. Aus der Natur lernen heißt in Kreisläufen denken lernen, so nehme ich es mal auf, heißt verstehen, dass Werden und Vergehen im Sinne von Produktion und Recycling zwei Seiten eines ökonomischen Prozesses sind. Und jetzt stehen wir dann dort in dem globalen Dialog mit Schwellenländern, die irgendwie sagen, wir sind jetzt gerade dabei, uns Wohlstand zu erarbeiten, und jetzt kommt ihr und sagt uns, das soll nicht sein. Das machen wir nicht mit. Wie kann man sie denn gewinnen, jenseits mit der Schönheit der Natur?
Vor genau der gleichen Frage war ja die Weltgemeinschaft 1992 gestanden, bei der zweiten UNO-Umweltkonferenz, wo klar war, das Entwicklungskonzept der Industrienationen letztendlich nicht zum weltweiten Maßstab werden kann. Und deshalb wurde damals unter Vorläufer der norwegischen früheren Ministerpräsidenten Brundtland, wurde das dann zum Weltmodell erklärt, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. Und es bedeutet, dass während wir in zentralen Bereichen reduzieren müssen, zum Beispiel unseren maßlos überzogenen Verbrauch von Energie und Ressourcen, können andere entsprechend mehr einsetzen an Ressourcenverbräuchen. Allerdings auch das natürlich nur in einem begrenzten Maß. Aber dass diese Ungleichheiten wo Sie ja zu Recht darauf hingewiesen haben, die ja nicht zuletzt so auch den Wohlstand der Industrienationen geführt haben, dass die dann wenigstens teilweise reduziert werden. Denn eines ist klar, nur dann, wenn es letztendlich Gerechtigkeit gibt, wenn es sozialen Ausgleich gibt, kann überhaupt die Nachhaltigkeit weltweit zum Leitbild werden. Wenn diejenigen, die arm sind, die ausgebeutet sind, das Gefühl haben, das ist ein neues Instrument der Industrienationen, um uns weiter ausbeuten zu können, dann hat die Nachhaltigkeit keine Perspektive. Und eine zentrale Voraussetzung nun, um dieses Leitbild glaubwürdig zu realisieren, ist natürlich das vorbildhafte Handeln bei uns selbst. Ich habe das ja bei zig Konferenzen, sowohl im Bereich Biodiversität wie Klimaschutz, immer erlebt, dass die entscheidende Frage war, ja, was macht ihr selbst? Wenn wir von den Brasilianern gefordert haben, ihre nicht genutzten Wälder möglichst zu erhalten, ja, was macht ihr selbst? Und wenn wir dann antworten mussten, wir haben in ganz Deutschland weniger als 0,5% der Wälder, die nicht genutzt sind, in denen also nicht Holz geschlagen und geerntet wird, dann brauchst du keine Diskussion weiterführen. Und ich halte das nun eine ganz zentrale Motivation auch für unsere eigene Gesellschaft. Wir haben nur dann eine weltweite Überlebenschance, wenn wir selbst mehr machen als bisher. Wenn wir tatsächlich ohne Selbstüberschätzung besser werden. Wenn wir positive Entwicklungen in Gang setzen. Und eine der positivsten war sicherlich der Bereich der erneuerbaren Energie, und zwar der dezentralen, in dem zum ersten Mal eben in Deutschland nicht eine zentrale Großenergie entwickelt worden ist, Stichwort Kernfusion oder Kernspaltung, hängt da alles sehr eng zusammen, sondern dezentral. Das war der größte Beitrag, den Deutschland jemals geleistet hat für die Energieversorgung in Form von Strom von weiten Teilen dieser Erde und damit eine tatsächliche positive Entwicklung. Das heißt, wenn es uns gelingt, dezentrale Ansätze modellhaft durchzusetzen, umzusetzen, dann, glaube ich, gibt es auch nicht nur uns, sondern auch anderen Ländern eine Perspektive. Und von daher brauchen wir aber auch natürlich genau wiederum auch die Informationen von Ländern, die eben gezwungenermaßen ganz anders, sparsamer mit Energie umgehen müssen. Auch von eigenen Regionen in Deutschland, in denen naturnahe Kulturlandschaften erhalten sind und damit auch Techniken erhalten sind. Das heißt, Kulturtechniken sind ja Teil unserer Kultur. Und die brauchen wir genauso aus dem eigenen Land wie auch aus anderen Ländern, um zu lernen, wie wir sparsamer, haushälterischer, nachhaltiger mit knappen Ressourcen umgehen, als es bisher der Fall ist.
Dieser nicht immer enthusiastischen Aufnahme, die die Nachhaltigkeitsziele in anderen Ländern außerhalb Europas finden, korrespondiert nach meiner Wahrnehmung auf der individuellen Ebene auch bei uns im eigenen Land, dass Menschen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, weil sie Freiheit sehr stark als Konsumfreiheit entwerfen oder gewohnt sind zu verstehen. Frau Kinscher-Schmidt, nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Erfahrungen, wo eine andere Form von Denken, die nichts zu tun hat mit ich konsumiere, also bin ich, zu tun hat, sondern einer Wahrnehmung. Fallen Ihnen Impulse ein, wo eine Entwicklung stattgefunden hat oder ein Schritt gemacht wurde, wo Sie sagen würden, da konnte man was Neues beobachten?
Da gibt es wahrscheinlich viele. Jetzt bin ich gerade genau auf der anderen Schiene, dass ich Ihnen gerne ein Beispiel geben wollte, wo wir nicht vorbildhaft sind. Weil ich gerade das Wort vorbildhaft so schön fand, weil ich finde es immer schwierig, anderen Ländern zu sagen, wie sie sich verhalten sollen, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen. Und es gibt diese Off-Track-Indikatoren. Das heißt, wo sind wir bei unseren Nachhaltigkeitszielen da, wo wir hinwollen und wo sind wir nicht. Und wir sind definitiv schlechter geworden bei der Umweltinanspruchnahme von unserem Konsum in den privaten Haushalten. Das haben wir ja jetzt gerade die ganze Zeit gesagt. Und wir spiegeln auch die Umwelt, die schöne Umwelt, nicht in unseren Kosten wieder, wenn wir Produkte kaufen. Und das kann man wunderbar, wir hatten eben das Gespräch darüber, in so bilateralen Spillovers erkennen. Dann geht man ins Internet und schaut, was ich in Deutschland konsumiere, wie sich das zum Beispiel im Plastikmüll in anderen Ländern darstellt. Und ich finde, da müssten wir als erstes mal uns an die Nase packen, uns das immer wieder mal angucken, was wir eigentlich verursachen. Und jetzt gebe ich Ihnen vielleicht mal ein Beispiel. Wir sind verpflichtet, das ist ein ganz einfaches Haushaltsbeispiel, wir sind verpflichtet, Waschmaschinen auszurüsten, immer mit dem ökologisch wertvollsten Waschgang als Normaleinstellung. Und da wir mittlerweile die ganzen Maschinen auslesen können, wissen wir, wenn die ausgelesen werden, dass dieser Waschgang, der also auch mir als Konsument Energie spart, der mir als Konsument auch Wasser spart, der damit auch den Spillover-Effekt des Wasserverbrauches in anderen Ländern beeindrucken, also ich meine, das ist jetzt nicht direkt vergleichbar, aber Sie wissen, was ich meine. Wir schalten den absichtlich bewusst aus, weil der andere Waschgang schneller geht. Das kann man aus diesen Maschinen rauslesen. Und ich finde, da können wir uns selber an die Nase packen und sagen, jeder kann einen Teil dazu beitragen, sich darüber bewusst zu werden, was er für einen Fußabdruck hat und den vielleicht, wir wissen, dass es den positiven Handabdruck gibt. Wir sollten positiv darüber sprechen. Deswegen haben Sie mich auch nach einem Positivbeispiel gefragt. Also ich finde, wir sollten als Konsumenten auch damit klarkommen, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen können. Und wenn es nur meine Waschmaschine im Nachhaltigkeitswaschgang ist. Vielleicht ein Positivbeispiel, Rebowl und Recup, das sind Sachen, die wir alle kennen. Das ist ein junges Unternehmen gewesen, die haben es eingeführt, dass wir Becher jetzt von A nach B schleppen können und wir kriegen sie in A und können sie in B wieder abgeben. Wenn wir uns daran alle halten, dann brauchen wir keine Einwegbecher mehr. Ich kann mit meinem Becher nach München fahren, den da genauso gut abgeben. Das wäre toll, wenn man das machen würde. Da muss man sagen, das System funktioniert natürlich auch nur, wenn die Gesellschaft mitmacht. Weil wenn ich meinen Becher zu Hause horte, habe ich da diese zirkuläre Lücke, über die wir auch immer wieder sprechen, dann funktioniert das System nicht. Und ich glaube, wir könnten auch da einen positiven Gewinn draus generieren, wenn wir diese neue Kultur annehmen und sagen, wir wollen ja alle mit einem Becher durch die Gegend rennen, wir wollen den Kaffee nicht mehr im Kaffee trinken, sondern wir wollen den auf der freien Wiese trinken, dann doch bitte entweder mit dem mitgebrachten Becher oder mit dem geliehenen Becher, den ich irgendwo wieder abgeben kann. Und ich glaube, das sind so kulturelle Veränderungen, die wir durch geschickte Systemgestaltung machen können, die wir durch neue Produktentwicklungen vielleicht auch machen können. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also wir leben oft in Städten und hier können wir, glaube ich, durch Produktdesign relativ viele Sachen systematisch vereinfachen, sodass wir fast gezwungen sind, etwas nachhaltiger in unserem Alltag zu agieren.
Vielen Dank. Ohne Kultur keine Nachhaltigkeit ist die eine Zeile, mit der wir uns beschäftigen. Die andere, Nachhaltigkeit beginnt in der Kultur. Oder zumindest ist es immer noch eine Lernfrage, eine Studienfrage, die ich mit mir herumtrage und jetzt nochmal an Olaf Zimmermann herantragen will. Das Beispiel, das Sie vorhin genannt haben, war ein sehr persönliches. Wenn Sie jetzt auf die Breite der kulturellen Verbände und Institutionen gucken oder so den Blick etwas schweifen lassen, die vertreten sind im Deutschen Kulturrat, ist meine Vorstellung, dass kulturelle Bereiche sowas wie Laboratorien für das Entwickeln eines neuen Nachhaltigkeitsverständnisses sind, ist das eine realistische Erwartung oder ist das eigentlich Quatsch? Und ist es eher eine Frage der Zivilgesellschaft als Ganzer und entsteht es vielleicht viel eher im Outdoor-Laden als in einem Museum oder in einem Theater?
Na, ich glaube schon, dass an den kulturellen Orten und dort, wo Künstlerinnen und Künstler arbeiten, da entsteht schon ganz viel. Und ich glaube, dass diese Möglichkeit, auch anders zu denken, irgendwann auch dazu führt, dass man die Chance hat, vorauszudenken. Ja, weil man einfach auch mal andere Abzweigungen nehmen kann. Und ich glaube schon, dass es das ein wirklicher Fund des Kulturbereiches ist, also das, was auf den Theaterbühnen letztendlich besprochen, gedacht wird, was in den Filmen gezeigt wird, was Schriftstellerinnen und Schriftsteller schreiben, was gemalt wird, was fotografiert wird. Also ich glaube, dass das etwas ist, was eine Gesellschaft wirklich nach vorne bringen kann. Und es geht, finde ich, darum, Leute zu überzeugen und Leute zu begeistern. Und dafür ist Kunst wirklich gut geeignet. Ich glaube, es geht nicht darum, Leuten etwas aufzuzwingen. Also ich meine gerade unser Wirtschaftsminister, sehr sympathisch, hat ja gerade sein persönliches Waterloo erlebt. Ja, also wie man mit einem Heizungsgesetz, was ja nicht dumm gewesen ist von der Grundidee her, trotzdem scheitert, ja, weil bei den Menschen ankommt, der zwingt mir etwas auf. Und wenn er mir etwas aufzwingt, dann bin ich erstmal per se dagegen, selbst wenn es total vernünftig ist, was er möglicherweise einen versucht aufzuzwingen. Und ich glaube, dass der Kulturbereich nicht aufzwingt, sondern dass der Kulturbereich versucht, eben Türen zu öffnen. Und das kann ich nur hoffen, dass das eben auch stärker in den anderen Bereichen gesehen wird. Also die Art und Weise der Zusammenarbeit, wie Hubert Weiger und ich das jetzt seit einigen Jahren machen, ist nicht unbedingt überall verbreitet. Ja? Also das heißt, es gibt immer noch große Trennungen zwischen dem Umweltbereich und dem Kulturbereich und dem Sozialbereich und so weiter. Und ich glaube, dass wir die auch überwinden müssen. Ich glaube, dass man so ein Thema wie Nachhaltigkeit eben nur erreicht, wenn die soziale Frage genauso wichtig ist, wie die kulturelle Frage wichtig ist, wie die ökonomische Frage wichtig ist und wie die biologische Frage wichtig ist. Nur wenn wir das zusammennehmen, glaube ich, haben wir eine wirkliche Chance, mit diesen Fragen umzugehen. Und deswegen freue ich mich ja auch, dieses Podium ist ja auch so ein bisschen schon so etwas Grenzübergreifendes, was wir ja gemeinsam versuchen.
Antje Monsau.
Ja, ich würde gerne, also ich meine, Sie hatten jetzt, waren in die Richtung Zwang gegangen. Wir hatten jetzt eben die Frage zum Thema Freiheit. Wir brauchen ja bei diesen Diskussionen rund um Nachhaltigkeit tatsächlich einfach einen Perspektivwechsel. Ich meine, wir leben heute in einem System, was uns zu allem Möglichen zwingt, zu dem keiner Lust hat. Ich muss nach 3 Jahren mein Handy wechseln, weil der Akku kaputt ist. So, das ist ein Zwang, den möchte ich nicht haben. Ich möchte mein Handy weiterhaben, ich möchte nicht alles transferieren von einem ins nächste Handy. Wir leben in einer Freiheit, die uns als frei vorkommt, die aber determiniert ist. Sie hatten gerade über Bayern geredet. Ich habe mich lange mit dem Themenfeld Tourismus auseinandergesetzt. Da kommen wir einmal an die Frage, wohin kann man noch reisen? Stichwort brennende Wälder in Frankreich oder in Spanien oder in der Türkei. Und auf der anderen Seite Menschen, die sich nicht mehr trauen, in den Sommermonaten zu verreisen, weil sie Angst vor einem Starkwetterereignis haben und deswegen ihre Scholle nicht verlassen wollen, also ihr Zuhause nicht verlassen wollen. Also diese Konstrukte, die wir von Freiheit, von Zwang haben, kommen aus einem sehr konsumorientierten, einem sehr hegemonialen Lebenswelt, in der wir die letzten 100 Jahre verbracht haben. Und jetzt sind wir eigentlich tatsächlich an einer Zeitenwende, weil wir eben diese ganzen Nebenfolgen nicht mehr einfach ausblenden können. Wenn man vor 20 Jahren, wenn ich mit Menschen geredet habe, die über den Klimawandel und die Katastrophen, die im Pazifik passieren, gekommen sind, dann habe ich selber gedacht, oh, bei denen hat der Klimawandel ja schon angefangen, hier noch nicht. Und das ist doch eine Realität, die wir haben. Und vor 20 Jahren war man vielleicht noch überrascht, wenn man mit jemandem, der betroffen vom Klimawandel ist, mal gesprochen hat. Heute muss man nur ins Ahrtal oder momentan nach Bayern gehen und erlebt Menschen, die direkt betroffen sind. Und das gibt uns natürlich eine Möglichkeit, eben neue Formen von Solidarität, auch neue Verständnisse von ja, Begriffen wie Zwang, wie Freiheit zu entwickeln. Und da ist erneut dann die Kultur natürlich ein Mittler und ein Motor, der eben auch andere Zukünfte zeigen kann und damit eben auch eine Vision, weil ich glaube, damit hatten wir gestartet, Menschen brauchen eine Vision, brauchen eine positive Erzählung. Und wir sind im Moment in so einer dystopischen Erzählung gefangen, die sich insbesondere die Teile, die keine Veränderung wollen, ja quasi zu eigen machen. Und da eine positive Erzählung gegenzusetzen und eine Hoffnung und eine Perspektive für eine Veränderung, ich glaube, das ist was ganz, ganz Notwendiges, um diese Transformation zu schaffen.
Vielen Dank. Ich möchte noch einen Blick werfen auf Mittel auf diesem Weg des Kulturwandels und auf Akteurinnen und Akteure dieses Kulturwandels. Olaf Zimmermann hat ein Beispiel heraufbeschworen. Regelungen, gesetzliche Regelungen werden unter Umständen so vernünftig, sie sind als Gängelung empfunden. Ich weiß nicht, ob es mit Anreizen besser geht. Das ist der Akteur-Gesetzgeber, den es wahrscheinlich auf jeden Fall braucht. Aber was ist mit anderen Akteuren in ihren Wirkungsräumen? Ist das letztlich etwas wie ein Samenkorn, das dann irgendwie in der Zivilgesellschaft in der ganzen Breite gedeihen und wachsen muss? Oder hat es schon was damit zu tun, dass Agentinnen, Agenten, Multiplikatorinnen, Multiplikatoren, vielleicht sogar der Kulturbereich, dieses vorlebt, aufnimmt, beispielhaft umsetzt? Haben Sie Beispiele von guten Impulsen?
Durch?
Ja, bitte, Olaf Zimmermann.
Also ich glaube nochmal, der Kulturbereich, der ist jetzt nicht der Heilsbringer, das möchte ich also auch mal gleich sagen, sondern der ist der, also im besten Falle der Katalysator für bestimmte Bereiche, aber dort, glaube ich, kann er ganz wirkungsvoll sein, weil man eben, ja, bestimmtes Verhaltensweisen natürlich anders reflektieren kann. Also ich finde es zum Beispiel ganz spannend, zumindest in den großen Städten hat sich das Verhältnis zum Auto ja sehr stark verändert, weil man es vielleicht auch nicht unbedingt braucht. Aber es hat auch, finde ich, als Statussymbol an Bedeutung gewinnen. Von meinen 3 Kindern hat nur einer einen Führerschein gemacht. Die anderen beiden haben gesagt, nee, wollen keinen Führerschein machen, weil sie wollen gar nicht Auto fahren. Das wäre in meiner Jugend noch vollständig undenkbar gewesen, ja, weil einfach da gehörte es dazu, also quasi Auto zu fahren. Diese Entwicklungen eben weiterzugeben, bedeutet natürlich, es gibt eine positive Grundstimmung, ich glaube auch in der Bevölkerung. Aber da muss das natürlich das andere stimmen. Wenn ich den öffentlichen Nahverkehr dann nicht ausgebaut habe, dann bin ich irgendwann an der Grenze, dann kann ich so viel Bewusstsein haben, wie ich gerne Bewusstsein haben möchte. Wenn ich nicht von A nach B kommen kann, dann muss ich dann doch wieder meinen Wagen mir kaufen. Und das, finde ich, ist die Aufgabe von Politik, dann eben diesem zu folgen. Und also der Kulturbereich kann, glaube ich, so etwas befördern, in diesem Sinne, dass es zu einer Bewusstseinsänderung auch kommt. Aber dann müssen noch viele weitere Maßnahmen gemacht werden, weil damit das sich auch nachher in praktische Tätigkeit umwandelt, müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. So. Und deswegen finde ich schon, dass wir auch ganz schnöde über diese Rahmenbedingungen sprechen müssen und dass wir auch sagen müssen, bei allem Wertvollen, was die Zivilgesellschaft, was die Bevölkerung alles selber machen kann, die Politik muss auch in einem größeren Umfang jetzt die Rahmen so gestalten, dass man zum Beispiel ökologischer und nachhaltiger überhaupt leben kann.
Frau Künscher-Schmidt.
Ja, vielleicht dazu, weil ich das eben schon mal so angebracht habe. Wir haben ja, also weil die Rahmenbedingungen sind wahnsinnig wichtig. Öffentlicher Verkehr ist ein wunderbares Beispiel, wo man mit einer anständigen Systemgestaltung, mit anständigen Konzepten viele Leute, viele Autos aus der Innenstadt rausbringen kann. Ganz andere Konzepte werden dann auf dem Land gebraucht. Also in die Richtung wollen wir gar nicht heute diskutieren. Aber ich finde, genau das ist das, was ich eben zu Beginn gemeint habe. Wir brauchen natürlich, wenn wir solche Systeme gestalten wollen, ja, den Common Ground, also das gleiche Maß für alle. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir solche Gesetzgebungen haben, wie das Recht auf Reparatur. Da habe ich auch die Chance, als Bürger nachher einzufordern, dass ich mein Gerät repariert haben möchte und eben nicht der Akku soll verschweißt sein im Gerät drin und ich muss nach 3 Jahren ein neues Handy kaufen. Es gibt diese Angebote ja schon. Sie haben im Moment nur überhaupt kein Preis-Leistungs-Verhältnis gegen ein Apple-Handy jetzt zum Beispiel. Wir haben eine Ökodesign-Richtlinie, die sich genau damit beschäftigt, dass wir eben bestimmte Produkte so gar nicht mehr auf den Markt bringen dürfen. Dadurch entsteht ein Druck bei den anderen Mitherstellern, dass man sich darauf einigen muss, auf die gleiche Art und Weise nachhaltiger zu produzieren. Vielleicht auch ein schönes neues Gesetz, was wir haben, das Mehrwegangebotspflichtgesetz für Mehrwegbecher. Das hatte ich eben schon mal kurz. Das gibt es mittlerweile, es fragt nur keiner danach. Die Mehrwegbecher müssen rausgegeben werden, aber die Gesellschaft weiß zum Beispiel gar nicht, dass es dieses Gesetz gibt. Also da ist eine Kommunikation auf der Ebene wahnsinnig wichtig, um überhaupt diese Eigenermächtigung mal wieder hin, also zu wissen, dass ich überhaupt eine Chance habe, mich daran zu beteiligen. Also diese Regularien, da bin ich absolut dafür, dass wir die brauchen, dass die politisch nicht nur für Deutschland umgesetzt werden, sondern eben für Europa, weil wir in globalen Ketten und in europäischen Wertschöpfungsketten arbeiten und netzen. Also wir können es nicht nur auf Deutschland beziehen, weil dann haben wir im Prinzip zu viel Konkurrenz von außen, die uns dann das Zeugs reinliefert, was nicht nach den Regularien ist. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir diesen kulturellen Wandel dann eben mit durch diese neuen Angebote, durch die funktionierenden Systeme und eben der öffentliche Verkehr sollte funktionieren und wir müssen nicht mit dem Taxi kommen. Ne? Diese Themen sind Systemgestaltung. Ich glaube, wir können das kriegen, aber nur, wenn wir den Gesetzgeber haben, der mitspielt.
Die Nachhaltigkeitsfragen sind offenbar in der Ebene angekommen und Sie machen dort Mühe. Die mühende Ebene. Ich danke sehr herzlich über den Kulturwandel zur Nachhaltigkeit, der heute hier beim Green Culture Day in der Pflanzenhalle unser Thema war. Es diskutierten Antje Monshausen, Leiterin des Referats Wirtschaft und Nachhaltigkeit bei Brot für die Welt,
Hubert Weiger, Forstwirt, BUND-Gründungsmitglied und Nachhaltigkeitsexperte, Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Friederike Kinscher-Schmidt, die Sie eben gerade gehört haben, Industriedesignerin und Vizepräsidentin des Verbands Deutscher Industriedesigner. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank Ihnen hier in der Pflanzenhalle und noch einen guten Green Culture Day.